Ja, also die zwei Sterne, die würde ich schon sehr gerne angreifen mit meinem Team, auf jeden Fall. Da braucht man nicht drum rumzureden. Klar, wenn man die ganze Zeit da investiert und dran ist und macht und tut und das auch gerne macht und ja auch selber schon in 2-Sterne-Restaurants gearbeitet hat, dann ist natürlich der Wunsch da und der Wille auch da. Klar genieße ich auch Rampenlicht oder Aufmerksamkeit, aber nicht um jeden Preis. Also nur, wenn ich von mir aus irgendwas abliefern kann, von dem ich selber sage, dass ich das cool finde.
Im Dschungel könntest du kochen, bei RTL.
Ja, aber die Dialoge, die da geführt werden und alles.
Du musst leider reden. Du wärst der Erste, der den Dschungel ablehnt wegen der Dialoge und reingehen würde wegen des Essens.
Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
Ja, es wird viel gelacht, es wird aber auch mal nachdenklich. Herzlich willkommen, gerade Ihnen ganz persönlich. Unser Gast braucht keine Einführung, wir treffen Nelson Müller. Koch, Fernsehstar, Buchautor, Sänger, Wahlessener, Restaurant- und Brasseriebesitzer an einigen Orten und auf Inseln Deutschlands. Sein Restaurant Schote hat den berühmten Stern und der Mann ist auf dem Sprung, wenn es denn wirklich wahr ist, in irgendeine Stadt mit B. Und es ist nicht Berlin, aber darüber sprechen wir noch. Der Podcast, der in unserer schönen Stadt, in Essen, nach vorn schaut auf alle wichtigen Gebiete, Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, Ehrenamt und heute eben auf Leib und Seele. Sicherlich mit einem der prominentesten Gäste unserer Stadt. Nelson wartet in seinem Büro auf uns am Rüttenscheider Stern. Oben, ich glaube, 3. Etage. Und obwohl wir da an einem großen Konferenztisch sitzen, schaue ich mich um, gibt's 12 verschiedene Getränke zur Auswahl.
Ja, aber ich glaube, man kann das auch ein bisschen erwarten von einem Gastronomen.
Ja, ich habe mir sagen lassen, auch dieser Cappuccino, den ich hier trinke, kommt unten aus dem Müllers, ne?
Ja, schmeckt er denn?
Fantastisch. Wie ich ihn kenne, wenn ich nach dem Marktbesuch bei dir einkehre. Also der wahre Zauber, der findet unten statt, ne? Im Müllers auf der Rue, früher auch in der Schote, deinem Sternerestaurant. Früher tut ein bisschen weh. Das Wort früher tut ein bisschen weh. Aber wir sprechen später nochmal drüber. Wir arbeiten auch 30 Minuten an deiner Rückkehr. Wird auch Thema sein, die Motive, die Pläne. Was mir aufgefallen ist, wie oft ich dich hier gesehen habe im Betrieb, tagsüber auch im Bistro. Wie wichtig ist der echte Nelson Müller im Müllers auf der Rue? Dein Erscheinen.
Ja, ich glaube, viele Gäste glauben oder sind auch immer tatsächlich erstaunt, wenn sie mich dann auch sehen und häufig sehen. Das ist natürlich der Standortvorteil hier in Rüttenscheid auch immer jetzt gewesen die letzten Jahre, dass eben das Büro direkt oben drüber ist, über dem Restaurant und so. Ja, bin ich einfach morgens zur Arbeit gefahren ins Büro und war dann aber auch innerhalb weniger Sekunden unten im Restaurant. Und da wird bei uns halt nun mal das Geld verdient und am Gast, um den geht es. Ja. Und da eben zu performen, Gastgeber zu sein, das ist mir immer noch sehr, sehr wichtig und das macht auch sehr viel Spaß. Und gerade hier in am Rüttenscheider Stern ist ja das Müllers Restaurant genau darauf ausgelegt, eben mit der offenen Küche, ja, eigentlich mit den Gästen irgendwie zusammen eine gute Zeit zu haben.
Mhm. Das ist die romantische Formulierung, ne? Du bist gern Gastgeber, aber ich spüre auch durch und durch, du bist Unternehmer. Du ahnst, ein tolles Essen mit Kontakt zu dir als Promi ist einfach deutlich mehr jedes Mal als nur ein tolles Essen.
Ja, also ich bin total gerne Unternehmer auch und nehme mich auch so wahr. Das ist auch wichtig für meine Identität und Selbstfindung, weil ich ja nun mal nicht mehr so oft in der Küche stehe. Also ich stehe oft in der Küche am Pass mittags oder koche da auch nochmal mit oder annonciere und richte die Teller an und abends in der Schote auch.
Annoncieren?
Genau, wenn der Bon, der Zettel reinkommt, dann sage ich, dann rufe ich fünfmal der Schnitzel, dreimal die Currywurst und zweimal der Backfisch und einmal der Barlik-Lachs. Also ich mache dann schon mit. Aber so dieses klassische, der Koch fängt an mit dem Mise en Place, dem sogenannten Mise en Place, das bedeutet, alles vorzubereiten, die Suppe anzusetzen, die Jus anzusetzen, das Fleisch zu portionieren, das Gemüse zu blanchieren. Dieser klassische Kochtagesablauf, den habe ich natürlich jetzt nicht mehr. Und das tut mir manchmal auch ein bisschen in der Seele weh, weil ich das schon auch sehr mag.
Das Handwerk, ne? Du bist ein Handwerksfan.
Genau, ich bin halt Handwerker, aber das bringt dem Unternehmen in der Größe jetzt nicht mehr so viel. Da gibt es einfach andere Themen, um die ich mich kümmern muss. Und deshalb ist das Prädikat Unternehmer auch ganz gut. Und ja, ich meine, ich nehme auch viel Risiken auf mich. Und muss eben schauen, dass alles bezahlt wird, dass die Rechnungen bezahlt werden, die Mitarbeiter ihr Geld bekommen am Ende des Monats, die Lieferanten bezahlt werden und das macht man halt als Unternehmer.
Alle sprechen von der 4-Tage-Woche, du hast die 6,5-Tage-Woche erfunden, ne?
Naja, die habe ich ja nicht erfunden und da ist ja jeder Unternehmer auch seines eigenen Glückes Schmied, aber ist immer so lustig, wenn Leute sagen, ja, du musst auch mal was für dich tun und mach doch mal eine Pause, aber in dem Moment, wo ich mein, also im Englischen finde ich ja so schön dieses mind your business, drink water and mind your business, ja, indem ich mein Business minde sozusagen, tue ich auch was für mich, ja. Und das ist dann vielleicht nicht so kurzfristig, dass dann jetzt der kurzfristige Urlaub irgendwie ansteht, aber langfristig kümmere ich mich ja schon um mich, weil ich mir sage, okay, ich baue vielleicht was auf, mit dem ich dann irgendwann nicht mehr ganz so hart arbeiten muss, ne?
Das glaube ich dir nicht. Also ich glaube nicht, dass diese Zeiten kommen. Du hast dir ein unglaubliches Mosaik aufgebaut aus Standbeinen. Könntest du das irgendwie und irgendwann wirklich verkleinern oder sind all diese Standbeine irgendwie wichtig für das Gesamtkonstrukt Nelson Müller?
Das Schöne ist an diesem Konstrukt schon, dass das ja eigene Units sind. Also wenn wir über Müllers reden, Müllers auf Norderney, Müllers in Essen, jetzt bald Müllers in der Mühle im Bergisch Gladbach oder auch in Thüringen im Hotel Morgenrot.
Ach guck mal, das war
das. Das sind alles natürlich Restaurants, die, also Essen jetzt noch nicht, aber der Rest sind ja sozusagen Partnerunternehmen. Also ich nehme ungern das Wort Franchise in den Mund, denn das würde dem nicht gerecht werden. Es ist mehr als das, es ist eher ein partnerschaftliches Verhältnis, was man dort hat. Mhm. Und ich gebe meinen Namen, ich gebe meine Expertise und mein Qualitätsempfinden dort rein. Und das sind aber auch Restaurants, die alle irgendwann auch mal alleine fliegen könnten, sozusagen. Mhm. Und das bedeutet für mich schon eine relativ große Flexibilität, aber ja, solange ich Spaß daran habe, mache ich das, aber ich glaube auch, am Ende des Tages kann man immer auch alles wieder kleiner machen, ne? Also es ist dann vielleicht, manchmal muss man über seinen Schatten springen und sagen, okay, das will ich jetzt so nicht mehr, ich will was ändern in meinem Leben, und ich glaube, so Lebensveränderungen, die brauchen immer auch ein bisschen Zeit und da muss man auch bereit für sein, aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, nee, das ist mir jetzt alles zu viel, ich habe jetzt irgendwie Burnout oder ich möchte es einfach nicht mehr oder ich hab genug Geld und zieh jetzt in die Südsee oder so, dann ja, dann kann man das auch alles immer kleiner machen.
Würdest du es merken, wenn es zu viel wird?
Ich hoffe, dass ich es merken würde, aber klar, also ich glaube, das sind ja oft, also ich kenne natürlich das auch, dass mein Körper das ein oder andere Mal negativ reagiert auf den Stress, den ich so habe. Und dann versuche ich auch irgendwie gegenzuarbeiten irgendwie, ne? Also dann arbeite ich da schon dran, klar.
Auf die Frage im Lokalkompass, dass ich den nochmal zitieren werde in meinem Leben. Geld oder Zeit, sagst du, wie aus der Pistole geschossen, Geld, um dir die Zeit schöner gestalten zu können. Wie wichtig ist ja ein Sparkassen-Podcast, wie wichtig ist Geld? Du hast es auch gerade selbst schon mal erwähnt.
Naja, also ich glaube schon, dass, also so habe ich es halt gelernt, so bin ich auch groß geworden, dass
Schwaben.
Ja, genau, ja, wobei meine Eltern, mein Vater ist Ingenieur und meine Mutter Kinderkrankenschwester. Mhm. Wir hatten immer genug Geld, auch als Familie mit 4 Kindern hatten wir genug Geld, aber es war meinem Vater beispielsweise nie wichtig, irgendwie einen Porsche unten stehen zu haben, so, ja. Also da bin ich etwas anfälliger für schnelle Autos, aber meinem Vater war sowas nie wichtig, ja. Und das habe ich natürlich schon auch wiederum mitbekommen, dass eben so es nicht nur um Materielles jetzt geht, aber eine gewisse Grundversorgung, wo man jetzt vielleicht nicht nur auf jeden Cent schielen muss, wenn man das, sage ich jetzt mal, mit seiner eigenen Hände Arbeit beeinflussen kann, dann ist das wahrscheinlich meistens nicht zum Schaden seiner selbst und dann auch seiner Lieben, wenn man eine Familie hat, und dass das irgendwie so eine logische Kausalkette ist, ja. Das gehört dazu. Also von daher Geld, um den Lebensstandard zu sichern, um auch vielleicht, ja, schöne Urlaube zu machen, um Geld auch in Bildung entweder seiner selbst oder seiner Kinder zu stecken. Das finde ich eine gute Grundlage, um dann auch ein gesundes Leben führen zu können. Aber es ist nicht alles.
Nee, wir bei der Sparkasse, wir haben ja auch lange gesagt, wenn es ums Geld geht, und der neue Slogan ist, weil es um mehr als Geld geht. Also wir sind dann, hätte ich dich weiter reden lassen, wärst du selbst auf den Slogan gekommen. Es ist 2.30 Uhr nachts, du schläfst. Wo schläfst du? Wo wohnst du?
Ich wohne in Essen.
In Essen, in welchem Stadtteil?
Ich wohne in Bredeney.
In Bredeney. Mhm. 2.30 Uhr, ich schüttel dich wach, leuchte dich mit einer Taschenlampe an und sage, Nelson, welchen Beruf hast du?
Koch.
Koch, reicht ein Wort. Ich musste erstmal einen Überblick verschaffen, Bühne, Musik, Fernsehen, YouTube, Kochbücher, Kochschule, Servicegeschichten im ZDF etc. Ne? So, also Koch, da ging's los. Wir sparen uns jetzt viel Zeit. Den Anfang fasse ich mal zusammen. Mehr gibt's gern in den Shownotes, wie wir jungen Leute sagen, verlinkt. Also aufgewachsen als Sohn ghanaischer Eltern in der Pflegefamilie Müller in Stuttgart-Pliningen. Realschule, da muss ich kurz mal nachhaken. Du sagst, erst Faulpelz gewesen, dann Streber. Welchen Impuls gab's zum Streber?
Ja, ich habe dann so die ein oder andere Lebenssituation hinter mich gebracht und hatte dann Freunde in der Klasse, die Gas gegeben haben, und da habe ich mich dann einfach dran gehangen. Also, ich glaube, es ist auch dann einfach ein Reifeprozess, ne? Also irgendwann versteht man halt, okay, dass das Gutsein irgendwie auch cool sein kann.
Das verstehen nicht alle. Ja. Gut, dass du dich denen angeschlossen hast. Hätte auch nach unten gehen können.
Ja, das stimmt.
Dann wurdest du Koch, erst in Stuttgart, dann nächste Station direkt Sylt. Was reizte dich an der Küche? Denn eins ist ja völlig klar, in der Küche fängst du ja immer ganz, ganz unten an. Da gab es ja keine Verbindung zur Küche, auch über die Familie erstmal nicht, ne?
Ja doch, also mein Vater ist auf einem Bauernhof groß geworden mit angeschlossener Metzgerei und Wirtschaft. Mhm. Die betreibt mein Cousin jetzt in Hambach, das Dorfwirtshaus. Da war ich als Kind immer im Urlaub und auch immer in der Küche und habe bei meiner Tante über die Schulter geschaut, wie sie Knödel gerollt hat und das Fleisch immer mit so einem Schaschlikspieß getestet hat, ob es Medium ist.
Ja.
Das hat mich sehr beeindruckt, und auch den Salat, den sie aus der Saladette angerichtet hat, das war ein Gemisch aus Bohnen, Karottensalat, noch Karotten noch mit dem Buntmesser geschnitten, ja, also wie früher am Imbiss hier im Ruhrgebiet, ja. Krautsalat und so schöner grüner Salat, und das durfte ich dann auch als Kind machen, und das war sicherlich ein großer Grund und Motor dafür, dass ich dann Koch geworden bin später.
Mhm. Und trotzdem dann hochgekocht hast du dich und dann auch nach Essen gekocht, da gab es wirklich keine Verbindung zur Stadt erstmal, ne?
Ich kam nach Essen über Empfehlungen beziehungsweise auf der Suche nach einem Zwei-Sterne-Restaurant, und die Residence war eins von 5 Zwei-Sterne-Restaurants in Deutschland, die allerdings auch nur abends auf hatten. Das heißt, wir haben dann dort, 14 statt 16 Stunden in der Küche gestanden.
Ah, da war der Faulpelz wieder.
Ja, genau, richtig.
Residence, genau.
Die Residence war das Restaurant von Berthold Bühler in Kettwig.
In Kettwig, genau.
Und hat jetzt leider geschlossen, aber es war eine sehr, sehr große Zeit. Und ja, Berthold Bühler hat viele, viele Köche, die jetzt heute noch aktiv sind, hervorgebracht. Ja, und Henry Bach natürlich auch.
Dorfwirtshaus bis hin zum Wunsch, in einen Zwei-Sterne-Laden zu gehen. Da muss es doch irgendetwas in dir gegeben haben, das sagte, ich möchte da oben kochen.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwabengehen auch ein bisschen, ne? Also immer nach noch ein Stück weiter und scharfe Häuslebauer und dann auch ein bisschen Schöngeistigkeit, ne? Also dann festzustellen, okay, neben dem Zwiebelrostbraten, dem Schwäbischen und den Spätzle, da gibt's auch noch andere Teller, die man machen kann. Man kann davon auch eine Interpretation machen. Man kann mit Essen Leute emotional berühren. Man kann ganze Geschichten erzählen mit Menüs. Das Handwerk kann sehr kleinteilig und feingliedrig sein. Das hat mich begeistert.
Bis du dann ja gesagt hast, ich mache mich selbstständig.
Genau.
Kochschule, ich will jetzt mal ran an den Menschen.
Das kam alles zufällig. Also das war, ich wurde gefragt, ob ich, das war damals die Planbar in Essen, eine Gemeinschaft aus verschiedenen, aus Architekten, aus Lichtplanung, Bürobedarf. Und die hatten mich damals gefragt, ob ich da gerne mitmachen möchte, also in der Küchenausstellung, ob ich dort nicht partiell Kochkurse machen wollen würde.
In der Max-Keit-Straße.
Genau, in der Max-Keit-Straße war das, okay, genau. Und da habe ich dann zugesagt, und dann habe ich mich plötzlich da wiedergefunden und habe dann einfach gekocht und habe dann gemerkt, okay, das kommt an, damit kann man Geld verdienen, da kommen Leute extra, die finden das toll, die sind begeistert. Mir war das alles überhaupt nicht klar vorher. Also ich bin da so naiv reingeschlittert, ehrlich gesagt, und so ist meine Selbstständigkeit entstanden.
Wann kam das Fernsehen dazu, was ja sicherlich nochmal ein richtiger Karriere-Geschmacksverstärker ist?
Das Fernsehen kam eigentlich so ein bisschen parallel dazu. Ich habe hab Musik gemacht eine Zeit lang mal, oder habe dann aufgehört in der Residence, um mal ein Jahr Musik zu machen. Und da habe ich dann Manuela Ferling kennengelernt, meine erste Managerin, die damals auch die Jungen Wilden gemanagt hat und Tim Melzer und viele, viele Köche, Björn Freitag und so weiter. Mhm. Und über sie kam ich ins Fernsehen.
Das war damals schon wichtig, ne? Du hast die Schote aufgemacht, 2009.
Ja, also das Fernsehen war das Vehikel, um mich national bekannt zu machen.
Ja, dann öffnest du nicht ein neues Restaurant, sondern dann ist gleich klar, das ist der Laden von Nelson Müller, den kennst du bestimmt.
Mhm. Mit den Fernsehauftritten habe ich meinen ersten Werbevertrag bekommen, damals mit Müllers Mühle. Und mit diesem Geld von meinem ersten Werbevertrag bin ich zur Bank gegangen damals. Mhm. Und habe damit meinen ersten Kredit bekommen, den ich für mein Restaurant dann benutzt habe.
Ah, okay, okay, das ist nur logisch. Ja. Und auch da wieder der Schwabe, in so einen Stern tappt man ja nicht hinein, man legt's ja drauf an, meistens. Erkennst du die Tester mittlerweile? Kriegst du auch eine SMS aus dem Haus, der ist da, es geht los?
Ja, nein. Wenn's soweit ist. Also man, den einen oder anderen hat man vielleicht schon mal gesehen.
Ach so, ja, sogar persönlich kennt man die, okay.
Ja, aber ja, sie melden sich ja an, also meistens anonym, ja. Und ist eher schwierig. Also ja, man denkt sich dann, okay, wenn eine einzelne Person dann da sitzt und
alles
dann,
probiert.
Genau, dann dann ist es meistens schon ein Tester, aber es gibt immer noch genug Anonymität und auch Tage, wo ich eben nicht da bin und wo dann vielleicht getestet wurde und ich es dann auch doch nicht mitbekommen habe. Also ja, man kann ein bisschen was tun, aber es ist immer noch die Konstanz, die wichtig ist, ungeachtet dessen, wer jetzt gerade im Restaurant sitzt.
Du hast den Stern durchgängig gehalten, ne? Also bekommen, ja, ist das eine, halten ist das andere.
Ganz genau.
Mhm. Beim Michelin steht zu Sternen ein Stern, eine Küche voller Finesse, einen Stoppwert. Kommt doch wahrscheinlich noch aus den alten Reiseführern von Michelin. Zwei Sterne, eine Spitzenküche, einen Umwegwert. Drei Sterne, eine einzigartige Küche, eine Reisewert.
Ja.
Du bist ja ein Challenge-Typ. Reizt dich mal den Umweg oder sogar eine Reisewert zu sein?
Ja, also die zwei Sterne, die würde ich schon sehr gerne angreifen mit meinem Team, auf jeden Fall. Das ist klar, da braucht man nicht drum und rund zu reden. Klar, wenn man die ganze Zeit da investiert und dran ist und macht und tut und das auch gerne macht und ja auch selber schon in Zwei-Sterne-Restaurants gearbeitet hat, dann ist natürlich der Wunsch da und der Wille auch da. Aber es ist halt auch schwierig und ja, eben auch die ökonomischen Belange stehen halt da auch erstmal im Vordergrund. Also wichtig ist natürlich erstmal, dass man alle bezahlen kann und dass man alles, ja, dass das funktioniert. Und wenn man da einen Schritt weitergehen kann, dann ist das die Kür.
Du hast schon viel riskiert, empfinde ich so, mit einem Laden hier an einer Rolltreppe, an einem Supermarkt, am Rüttenscheider Stern, sehr verkehrsreich. Da hast du dich ja mit etwas durchgesetzt, was, glaube ich, viele in Essen gar nicht so erwartet haben. War das ein Risiko?
Also das ist ein absolutes Risiko und das ist auch vollkommen aufgegangen. Als ich den Laden gesehen habe, hat es mich erinnert an diese Restaurants irgendwie in Großstädten, in irgendwelchen, ja, Malls, so ein bisschen dieses Food-Ding, KDW-Feeling, Düsseldorf, Kö hat man das ja auch und so. Und ich finde, dieser Punkt war in Essen noch nicht besetzt, vor allem nicht in Rüttenscheid.
Ist so, ja, klar.
So. Ich habe mich auch oft gewundert, warum es die Leute nicht so verstehen eigentlich in Essen, weil sie das in anderen Städten ja auch irgendwo haben, ne? Also wenn ich jetzt irgendwo in irgendwelche Arkaden gehe oder irgendwo habe ich da doch irgendwo mein Restaurant, was, sage ich jetzt mal, in einem stark frequentierten Bereich ist und wo vielleicht auch eine Rolltreppe ist und da ich aber trotzdem irgendwie einen guten Champagner und ein paar Austern und irgendwie was Gutes essen kann.
Also haben sie es am Anfang nicht verstanden?
Nee, am Anfang nicht.
Okay. Nee,
am Anfang war das so, schreiben sie auch dann, ja, und dann sitzen wir an der Rolltreppe und so weiter. Ja, aber das ist ja genau das, ja, das ist halt so, das ist im Müllers, ne? Das ist ja genau das. Ja, aber mittlerweile hat sich's dann doch rumgesprochen und die Qualität des Essens und des Services bescheren uns doch regelmäßig ein volles Restaurant. Mhm. Und das ist schön.
Ein Geheimnis für mich ist ja, ob die Schote hier lief. Man konnte ja nicht richtig hineinschauen, da gibt's ja diese Vorhänge.
Ja, das stimmt, ja.
Andererseits gibt's ja auch die Meinung, Sterneküche lohnt sich nie. Das ist immer, wenn es gut läuft, ein Zu-Null-Geschäft.
Mhm.
Wie lief's?
Na, das lief gut. Da. Also die Schote hat ein bisschen gebraucht, muss ich sagen.
Nach dem Umzug
hat es tatsächlich gebraucht, ja. Und ist jetzt aber gegen Ende hin immer besser und immer stärker gelaufen. Aber ja, klar, also ich glaube, mit dem Umzug, den wir jetzt da vorhaben, glaube ich schon, dass das noch mal ein bisschen besser ist für die Schote. Ja, das ist verständlicher für die Leute. Ne? Dieses Schote im Müllers, glaube ich, haben nicht alle verstanden oder wahrgenommen. So, ne? Also da glaube ich schon sagen, wenn die Schote ihre eigene Bühne hat, ist es für die Schote noch besser, als es jetzt ist. Aber wir haben das gut gemacht. Wir hatten so um die zwischen 20 und 30 Sitzplätze in der alten Schote im Müllers.
Mhm.
Und die war auch regelmäßig voll. Und jetzt gerade am Ende war mal wirklich, also hatten wir eine durchgehende Auslastung mit Catering und allem hin und her, habe ich das eigentlich ganz gut hinbekommen. Aber es hat auch ein bisschen gedauert.
Ich Ich würde gerne nochmal mit dir über die Marke sprechen. Über die Marke Nelson Müller, die alles zusammenhält. Mit dem Stern, mit dem Fernsehen, an Büchern, YouTube-Kanal, Social Media, die Fernsehshows. Mal kochst du, mal singst du in The Masked Singer, machst Testsendungen, Service-Sendungen. Wie wichtig ist Fernsehen? Das haben wir schon mal angedeutet. Ist es praktisch wie eine Dauerwerbesendung für dich?
Ja, also ja, auf jeden Fall. Also Fernsehen ist sicherlich ein wichtiger Teil der Marke. Mal bin ich natürlich dort als Entertainer, mal ist es Dokutainment, mal ist es irgendwie Fiction. Ja, also ich darf da sehr viel machen und klar mich natürlich aus allen möglichen Facetten heraus präsentieren. Und insofern ist es natürlich eine Art Dauerwerbung, aber sie ist ja doch sehr inhaltlich angefüllt, also mit dem, was ich entweder originär mache, nämlich kochen, oder eben ja mit meinen anderen Themen, die um mich, den anderen kleinen Satelliten, die um mich herum schwirren, wie Musik machen oder so. Von daher ist es natürlich schon schön als markenbildendes Element, keine Frage.
Es gibt eine tolle Folge mit Pierre M. Krause, Kurzstrecke, aber auf YouTube verlinke ich auch gern. Da sagt er, er erlebt dich so als extravertiert, nach außen gerichtet, und du schaust ihn an und fragst ihn, echt? Findest du? Und ich empfinde das seit Jahren auch anders. Also wir haben uns ja hier und da mal gesehen, ich empfinde dich auch als eher zurückhaltend. Und wenn du jetzt sagst, ich mache Fernsehen oder stehe auf Bühnen, dann habe ich das Gefühl, sehr gerne mit den Dingen, die du wirklich kannst.
Ja, also mir geht's
kontrollierbarer Rahmen.
Absolut. Klar genieße ich auch Rampenlicht oder wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit, aber nicht um jeden Preis. Also nur denn, wenn ich von mir aus irgendwas abliefern kann, von dem ich selber sage, dass ich das cool finde.
Im Dschungel könntest du kochen bei RTL.
Ja, aber die Dialoge, die da geführt werden und alles. Das Branding des Dschungels ist jetzt, also das wäre wirklich.
Du wärst der Erste, der den Dschungel ablehnt, wegen der Dialoge, und reingehen würde wegen des Essens. Sehr schön. Was ist denn, wenn das Fernsehen weg ist? Dann bist du Nelson Müller, der mal im Fernsehen war. Und irgendwann bist du nur noch Nelson Müller. Du hast deinen Namen ja sehr, sehr schillernd aufgeladen. Was ist, wenn der verblasst?
Ach, das ist
eine philosophische Frage.
Ja, da bin ich sehr entspannt, weil das ist ja auch der Grund, warum ich auch so sehr in meine Gastromarke investiere. Da die Gastromarke auch das Vehikel war, was mich ins Fernsehen gebracht habe. Ja. Ne? Und das ist eigentlich das, worüber die Menschen sprechen. Und damit bringt man sich immer wieder ins Gespräch, ne? Mit Restaurant, und damit wird man auch immer wieder Aufmerksamkeit erzeugen und wird auch immer Medienaufmerksamkeit erzeugen. Und dadurch die Marke kann die auch schön weitersegeln, auch wenn es mal nicht so viel Fernsehen ist, kann die Marke super weitersegeln. Und ich bin ja auch sehr, sehr gerne Unternehmer und genau aus den eben genannten Gründen eben auch nicht Gollum-mäßig, sage ich jetzt mal, den Ring des prominenten Statuses, den brauche ich nicht unbedingt. Ja, also ich kann auch wunderbar mal mit etwas weniger Aufmerksamkeit leben. Mhm. Klar freut es einen, oder ist das Erkanntwerden ein Barometer, aber am Ende des Tages gibt es ja noch so viele andere Facetten, die ich auch teilweise dafür aufgeben muss. Ne? Also es gibt ja auch viel Sachen, die auf der Strecke bleiben.
Bei einer 6,5-Tage-Woche,
ja. Die ich dann eben vielleicht dann da auch mal ein bisschen mehr machen könnte. Also ich bin ein Mensch, der ein sehr extrem anpassungsfähiger Mensch, Gott sei Dank, weil ich halt auch alles mal durch hatte, ob das irgendwie eine 11-Quadratmeter-Wohnung während der Ausbildungszeit zu leben war.
11 Quadratmeter?
Ja, das war eine super Zeit, ja. Und wenn man das alles mal gemacht hat irgendwie, finde ich, ja, dann kann ja auch, was soll da passieren?
Selbstvertrauen kommt dann und, ja, also und sagt
das Leben
dir.
Ist so, hat so viel bunte Facetten.
Dir fällt immer das ein.
Ja, absolut, ja.
Okay. Mhm. Wichtig.
Und Dschungel gibt's ja immer noch, auch noch, ne?
Den gibt's noch. Gar nicht schlecht bezahlt. Ich kümmere mich drum. Plätzchen finden wir schon. Witzig finde ich übrigens, dass du dasselbe Management hast wie Atze Schröder.
Ja,
das stimmt. Das ist auch ein Mann, den man falsch einschätzt, wenn man ihn nicht persönlich kennt. Das ist auch ein Mann mit riesigem Herzen. Sehr leise eigentlich, ne?
Ja.
Auch ein bisschen misstrauisch. Bist du misstrauisch?
Ja, in gewissem Maße ja. Aber nicht außergewöhnlich misstrauisch. Vielleicht eher sogar manchmal zu wenig misstrauisch tatsächlich. So würde ich mich jetzt selber einschätzen.
Und deine Haare sind echt. Das ist der Unterschied. Lass uns nochmal kurz über Ausgleich sprechen. Erst im Kleinen, als die Schote noch in der Emmerstraße war dein Ausgleich der Brenner gegenüber?
Stimmt das? Ja, auch. Also ich war öfters im Brenner, natürlich, klar. Ja. Ja, das lag natürlich in der geografischen Sache. Ne? Ja, gut, gegenüber klar. Eine Kneipe zu haben, ist immer gefährlich. Ne?
Guck mal, hinfallen und wieder zurückfallen.
Ganz genau.
Ja. Ja. Von denen du dir für deine Sterneküche auch schon mal eine Zwiebel geliehen hast, wenn die fehlte. Hast du bei.
Ja, wir hatten einen sehr netten Austausch, aber Alex ist auch ab und zu mal rübergekommen.
Ja. Welchen Ausgleich hast du noch? Du hast den Sport, du hast die Musik. Ne?
Ja, Musik ist natürlich für mich ein großer Seelenfüller. Ne? Also das ist irgendwie so eine Art Medizin und es macht schon sehr viel Freude.
Was ist das für Musik?
Ja, in erster Linie Soul-Musik, aber das kann auch ein anderes Genre sein, was ich in der Art und Weise singe, wie ich halt singe.
Du versoulst alles, was du magst.
Ja, ich würde schon sagen, dass man immer erkennt, dass irgendwo Soul so mein Background ist. Ist
die Stimme, ne?
Genau, so, ja. Aber das kann auch mal was Rockigeres sein, das kann was Jazziges, was Bluesiges sein, das kann auch mal Liedermacher, Classic Hits, 60er Jahre Hits sein, ja.
Haben Musik machen und Restaurantküche was gemeinsam?
Ja, absolut. Das ist auch Handwerk und es gibt auch gerade beim Musikmachen wie auch beim Kochen so, das ich finde, das ist so, das gibt so diesen Magic Touch, den man manchmal gar nicht so beschreiben kann, wodurch der jetzt entsteht, wo man sagt, alle handwerklichen Parameter sind da eigentlich außer Acht gelassen worden und trotzdem ist es ein Hit geworden irgendwie, ne? Und so gibt es auch manchmal Gerichte, wo man sagt, das ist jetzt eigentlich gar nicht so ein Riesenhandwerk dabei, aber es ist halt einfach in der Konstellation, in der Aromenzusammenstellung so unschlagbar gut. Fertig. Muss ja auch nichts mehr zutun. So, da ist alles, was zu viel ist, ist zu viel. Ne?
Ja. So ein Flow-Moment. Wobei den Flow-Moment hast du in der Musik ja, während du sie spielst und du sagst, das perfekte Ergebnis beim Kochen merke ich erst, wenn ich hinschmecke. Oder gibt es auch einen Flow-Moment im Kochen?
Ja, gibt es auch im Kochen, auf jeden Fall.
Dann ist fast egal, wie es schmeckt hinterher, ne?
Nee, das nicht. Das nicht. Nee.
Geld war ein Thema. Wovon lebst du sonst noch? Im Fernsehen gibt es Quoten, im Restaurant gibt es einen ehrlichen Dank. Hier, wenn ich mit dir über die Straße gehe, gibt es diesen Blick. Oh, das ist er. Blick. Auf der Bühne gibt es richtig großen, echten Applaus für Musik.
Ja.
Was ist das Schönste?
Ja, das ist so schwierig zu sagen. Das ist ja alles jetzt ein bunter Blumenstrauß, den du aufgezählt hast. Ja, das wäre, wenn man jetzt da drauf schauen müsste und sagen müsste, oh, das ist jetzt aber meine Lieblingsblume. Mhm. Habe ich nicht. In der Zusammenstellung, wie du es jetzt genannt hast, ist das alles super schön und cool und ich bin dankbar dafür, dass das so ist. Und das ist, wie gesagt, ein schönes Barometer für das, was man tut oder getan hat. Manchmal denkt man auch, okay, komm, das ist jetzt nicht gerechtfertigt, ne? Das war jetzt gar nicht so gut irgendwie oder du hast gar nichts gemacht, ne? Also ja. Man registriert das und ich selber messe mich aber eigentlich eher an anderen Dingen. Ich genieße das mal, aber eher, also mir ist dann viel wichtiger, was meine Mutter dazu sagt oder ob meine Mitarbeiter lange bei mir bleiben oder ob die Stimmung gut ist im Team. Das sind für mich die wahren Challenges, so wo ich sage, okay, das ist aber jetzt ganz cool. So, da bin ich jetzt ganz stolz drauf. Irgendwie, je länger ein Mitarbeiter bei mir bleibt, desto da klopfe ich mir dann eher auf die Schulter und sage, okay, das scheinbar hast du da jetzt mal als Unternehmer doch ein bisschen was richtig gemacht. Sowas finde ich jetzt wichtiger, als ob mir jetzt jemand draußen erkennt oder so. Das ist auch schön, weil das ja auch, wie gesagt, Ausdruck oder Spiegel dessen ist, was ich da draußen mache und dass ich irgendwie im Fernsehen bin und scheinbar auch als Entertainer da irgendwie funktioniere und die Quoten stimmen, also da auch einen guten Job dann vielleicht gemacht habe. Mhm. Aber das spielen ja noch diese, auch viel so Machtthemen mit rein.
Oh ja, Fernsehen kann sehr schnell passieren und sehr schnell auch zu Ende gehen.
Ja, aber im Sinne von Fernsehen hat einfach eine wahnsinnige Macht, wo du ja auch manchmal sagst, pass auf, ey, wenn dich jemand dann sagt, hey, oh, ich bin so ein Fan von dir.
Wow, ja, klar,
der weiß ja gar nicht, ob du nicht vielleicht privat ein Arsch bist oder so, weißt du? So,
dafür hat er den Podcast, um das zu überprüfen.
Ja, genau.
Wann gibt's dich wieder auf der Bühne als Musiker?
Jetzt auf jeden Fall bei der Giovanni Zarella Show.
Okay, das kann man ja da auch wieder im Fernsehen sehen. Wann ist das? Ist das im Februar? Oder?
15. Februar,
ja. Ach so, kurz nach deinem Geburtstag. Mehr verrate ich nicht. Das ist die Episode im Monat der Bundestagswahl. Ich möchte mit dir ausgesprochen nicht über Parteipolitik sprechen, über keine Partei, aber gern mal mit dir auf die Zeiten schauen. Wie empfindest du die auch hier in Essen?
Ich glaube, das sind schon sehr anspruchsvolle Zeiten, in denen es schwer ist, sage ich jetzt mal, sich mit der Machete durch das Dickicht des Dschungels zu kämpfen, der geprägt ist von Populismus, Aufreger, Themen, aber eben auch nach wie vor noch echten Menschen und echten Gefühlen und auch vielen sehr, sehr guten Dingen. Klar, jetzt Wahlkampf ist natürlich ein großes Thema. Da wird viel geschrien, da wird mit vielen Fahnen geweht, die gar nicht so wichtig sind im Endeffekt, sondern die aber Wählerstimmen einfangen oder mit denen man irgendwie Stimmung machen kann. Aber eigentlich gibt's noch so eine Palette von Dingen, die eigentlich wirklich wichtig sind.
Was das ist ein bisschen schade, dass es. Ich merke schon, mit der Anmoderation dieser Frage habe ich dir so ein bisschen verboten, die Dinge auszusprechen. Aber ich verstehe schon, Migration ist gerade ein großes Thema. Das ist ja auch so ein Reflexthema in der deutschen Politik. Und irgendwie springen wir da auch in den Medien drauf an. Was sind denn die für dich noch wesentlichen Themen, die wir jetzt drohen, fast aus dem Blick zu verlieren?
Ja, ich glaube, ein wichtiges Thema ist natürlich der wirtschaftliche Wandel oder eine Restrukturierung der Wirtschaft. Mhm. Aber natürlich auch Bildung nach wie vor, Umweltschutz. Es fehlt an den Schulen, es wird gekürzt, Sozialarbeiter, die was tun können zum Thema Eingliederung von Migranten oder eben auch, ich sehe es ja auch selber als Unternehmer, wie schwer es ist, beispielsweise Kräfte aus dem Ausland auch hier zu bekommen oder wie schwer es ist, Arbeitsgenehmigungen zu bekommen.
Ja, die brauchst du alle, ne?
Ja, und wie, was da alles für ein bürokratischer Aufwand dahinter ist. Mhm. Und das ist, also vieles ist da im Argen meines Erachtens. Ich glaube, da kann man noch sehr, sehr viel tun und das wird die Aufgabe der nächsten Regierung sein, an strukturellen Problemen zu arbeiten. Und ich glaube, nur darüber geht es. Und deshalb ist es so ein bisschen, verärgert mich das schon auch, muss ich sagen.
Merke ich auch.
Wenn es immer nur um diese, um die Themen geht, mit denen man Quote machen kann.
Ja. Schauen wir kurz nochmal auf Essen. Das Leben hat dich hierher gespült. Wenn wir mal den ganzen Weg sehen, kann man ja fast sagen, wirklich von Ghana bis Rüttenscheid. Das ist ein Riesenweg. Und auch, du sagst ja auch in kleinem und im ganz großen, als einer der prominentesten Essener. Was bedeutet dir die Stadt?
Die Stadt Essen bedeutet mir sehr viel, da ich angekommen in der Residenz, habe ich ja so durch Essen so diesen Ruhrgebietsmenschen kennengelernt und die Stimmung, die hier herrscht, die finde ich schon spannend und die finde ich.
Spannend ist aber, das ist ja fast wie interessant, wenn man Essen probiert.
Ja, es geht hier ja ganz viel um Ehrlichkeit.
Aha.
Ja, um geradeaus, das finde ich, das und aber auch um das Miteinander natürlich, die verschiedenen Nationen, die hier miteinander auskommen und Kulturen zusammen genießen und leben, der Fußball, die Arbeitermentalität, all das verbindet die Leute unabhängig dessen, wo sie herkommen, welche Hautfarbe sie haben und welche Religion sie angehören. Das finde ich total cool. Trotzdem sehe ich auch immer noch den Strukturwandel auch durchaus nicht unkritisch. Wir haben hier so viele Potenziale und können aber, finde ich, die PS manchmal noch nicht so auf die Erde bringen, wie es eigentlich möglich wäre. Wenn wir überlegen, dass hier rund 10 Millionen Einwohner im größeren, erweiterten Ruhrgebiet wohnen, könnte da manchmal noch ein bisschen mehr passieren.
Und du hast ja nur 30 Plätze da.
Ja, deshalb. Ich habe immer gesagt, in ein Restaurant mit 30 Plätzen, das muss doch, da müssen die Leute doch Schlange stehen eigentlich, ne? Aber die fahren nach Düsseldorf oder nach Köln, die Leute, ja.
Lass uns doch wir sind jetzt kurz vor dieser Plakatwand. Wir sind jetzt bei der Plakatwand. Lass uns gern einen Satz da auf dieser berühmten Plakatwand mittlerweile, der da steht, wenn du jetzt längst die Betten in Bergisch Gladbach aufschüttelst. Was darf da stehen für uns als Botschaft? Was dürfen wir nicht vergessen? Vielleicht, es kann auch Spaß machen. Oder kannst auch was malen, wenn du möchtest.
Ach, boah, das ist aber jetzt hier.
Ehrlich, ich muss aber fast sagen, du hast schon so viele Sätze gesagt, die da drauf passen, dass wir das auch einfach so stehen lassen können und wir suchen uns einfach einen aus.
Ich würde auch sagen.
Du hast so viele wichtige, tolle Sachen gesagt.
Wir suchen uns was aus und dann tapezieren wir die oder hüllen die einfach, verhüllen die Sparkasse, das können wir auch machen.
kläre ich noch. Ich will dich nicht verlieren, Nelson. Was hat Bergisch Gladbach, was Essen nicht hat? Also wir haben dir dein Restaurant da auf der hessischen Burg gegönnt und deinen Laden auf Norderney und so. Aber Bergisch Gladbach, das ist mehr als eine Affäre, ne?
Ja, ich glaube, der Trend geht ja dazu zur offenen Beziehung.
Achso, ist das so, ja.
Keine Ahnung, ne? Ich bin da eigentlich eher konservativer, aber Also bei uns, es war ja ein reines Platzthema bei uns. Einfach nur Platz zu haben, um wirklich mal einen Saal zu haben, wo man eine Hochzeit oder eine andere Veranstaltung feiern kann. Das ist unheimlich schwierig. In Essen hätte ich das auch sehr gerne gemacht. Aber man muss dann auch nochmal die Zeitschiene sehen, so. Also, wenn man dann hier vielleicht was gefunden hätte, was man dann hätte noch bauen müssen, eventuell oder so. Man wird ja auch nicht jünger und ich hatte das Glück, dass in Bergisch Gladbach diese Mühle, die steht da, wie sie ist, so, die ist fertig. Da gibt's ein kleines Boutique-Hotel, da sind zwei Säle, da gibt's das Mühle, da gibt's ein Restaurant, da gibt's noch ein kleines Häuschen, wo ich das Sterne-Restaurant machen kann. Da fließt ein Bach drumherum, da gibt's einen Pool, schön. Da gibt's eine Kochschule. Mhm. Also das Ganze ist auf so einer Waldlichtung. Das ist so eine kleine Oase. So.
Die Kochschule nimmst du auch mit?
Kochschule geht auch mit. Ja, okay. Ja, aber wir machen im Müllers auch weiterhin Kochkurse. Hier von Konze, mein Küchenchef, der ist ja auch ein absoluter Menschenfänger und ich habe halt einfach ein super Team hier in Essen und ich werde pendeln, ja, zwischen Essen und Bergisch Gladbach.
Man sieht dich weiterhin hier.
Und ja, ich habe ja hier so einen riesen Freundeskreis und auch Menschen, mit denen ich arbeite, mein Rotary Club oder die Ehrenamtagentur Menschen Mögliches.
Ja, ja klar.
Das schon sind alles langjährige Beziehungen, die toll sind, die gewachsen sind, freundschaftliche Connections, Verbindungen, beste Freunde, das ist ja alles ein großer Wert, macht ja mein Leben aus und das schmeiße ich bestimmt nicht weg für eine Affäre.
Nils Müller, ich danke dir für deine Zeit.
Ja, danke dir, Tobias.
Übrigens, der Stern, der geht nicht automatisch mit nach Bergisch Gladbach, hat Nelson noch erzählt. Also man meldet an, Achtung, Schote, hat eine neue Adresse, aber dann ist das kein Automatismus. Da kommt dann erst wieder eine neue Testerin, ein neuer Tester. Es wird also nochmal spannend, aber bei diesem Perfektionisten, den ich da kennengelernt habe, bin ich mir sicher, es wird nicht schiefgehen. Leiten Sie diese Folge doch bitte weiter an alle, die manchmal etwas essen. Aber nur an die... Das reicht mir schon. Freue mich auf Sie. Abonnieren Sie uns auch selbst, dann melde ich mich automatisch mit unserem nächsten Gast im März. Und jetzt darf's, finde ich persönlich, gern Frühling werden. Hier in unserer schönen Stadt.
Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.